Willkommen bei Traces of Light. Elsbeth Horbati nimmt dich mit auf die Suche nach Menschen und Gemeinschaften, die in diesen schwierigen Zeiten Mut machen.
Es gibt in unserem Leben immer wieder mal Momente, wo wir uns überlegen, mache ich eigentlich das, was mir wichtig ist? Funktioniere ich einfach oder lebe ich wirklich das, was ich gerne mache? Und dann die Frage, woran merke ich überhaupt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, mein Leben so zu realisieren, wie ich es mir erträumt habe? Manche sagen, dass wir alle eine Art innere Kern in uns haben, der weiß, was uns lebendig macht. Ein Kern, der uns sagt, das bin ich, so fühle ich mich gut. In meinem Podcast Traces of Light suche ich nach Menschen, die Mut machen. Menschen, die an Wendepunkten standen und ihr Leben umgestaltet haben. Heute bin ich in Winterthur im Haus Zusammenhalt und spreche mit Urs Roth, mit dem ich 7 Jahre lang eine Wege geteilt habe. Er feierte vor ein paar Tagen seinen 80. Geburtstag. Er ist ein Mann, der nach einer tiefen Lebenskrise mit 46 den Mut gehabt hat, endlich doch einmal wieder von Neuem zu beginnen und seiner eigentlichen Leidenschaft zu folgen, der Geometrie. Hier erzählt er mir seine Geschichte und davon, wie viel Kraft es braucht, dem zu folgen, was einem wirklich glücklich macht. Also wir sind hier im Gebäude Zusammenhalt. Das ist eine Mischung zwischen zusammen alt werden und zusammen Halt geben hier in Winterthur. Vielleicht machen wir einen späteren Zeitpunkt mal etwas über diese Genossenschaft. Ich bin hier mit Urs Roth, den ich jetzt seit fast über 10 Jahre kenne, fast 15 Jahre. Ich habe ihn im Kopf als Architekt, aber er würde jetzt unsere Geschichte erzählen, dass er eigentlich Geometer ist.
Also, genau gesagt, ursprünglich wollte ich Mathematik studieren, habe dann aber statt Mathematik Architektur studiert und heute bin ich in der Schweiz bekannt als der erste und einzige Geometrieingenieur. Eine Berufsbezeichnung, die Sie vermutlich noch nie gehört haben. Sie entstand spontan in einem Interview mit der Chefredaktorin des Tech 21, die fand, das ist ja eigentlich ihr Beruf. Sie sind ein Spezialist für Geometrie und arbeiten wie ein Ingenieur für das Tragwerk oder für die Haustechnik als Konsulent für Architekten.
Genau, und ich bin hier, weil mir deine Lebensgeschichte sehr tief beeindruckt und vor allem heute bist du 80, ich bin 71, also du bist noch ein Stück älter als ich, weil mich das so beeindruckt hat, wie du von einem Tiefpunkt wieder aufgestanden bist und jetzt vor ein paar Tagen ein Buch über genau dieses Gebiet veröffentlicht hast. Magst du mir ein bisschen erzählen?
Okay, ja, ich bin durch einige Tiefs gegangen in meinem Leben. Das ein ganz schwieriges Tief war 1992. Ich hatte damals mit einem Freund ein Architekturbüro. Wir waren gerade in der Fertigstellung einer großen Siedlung. Und ich habe Tag und Nacht gearbeitet bis zum Zusammenbruch. Und plötzlich finde ich mich wieder in einem Spitalbett mit allen Geräten rundherum. Ich hatte beidseitig das Gehör verloren unter Stress. Und das war wirklich eine ganz, ganz schlimme, schlimme Zeit. Ich habe dann Glück gehabt. Ich habe mein Gehör fast vollständig zurückgehalten, dank neuer Medizintechnik. Aber das war ein Schuss vor den Bug. Und die Ärztin sagt mir beim Schlussgespräch, Herr Roth, jetzt müssen Sie Ihre ganze Lebenssituation überdenken. Wenn Sie so weiterarbeiten, machen Sie sich kaputt. Und im Moment, wo sie diesen Satz gesagt hat, wusste ich, genau, ich weiß, was ich machen werde.
Wie alt warst du damals genau?
Ich war 46.
Okay.
Und rückblickend ist noch interessant zu sehen, ich habe sehr viele Parallelen in meinem Leben zu meinem Vater. Das war der berühmte Architekt Emil Roth. Und er hatte mit 46 seine ganz große Lebenskrise.
Mm.
Und es schien mir wie eine Lebenswiederholung zu sein.
Genau. Du hast damals, warst du verheiratet, zwei Kinder, in Zürich in einer Genossenschaft gewohnt.
Ja, das zweite Kind war damals noch nicht geboren. Ich hatte, erst Carla war auf der Welt. Und dann ist etwas ganz Schlimmes passiert im Spital. Nämlich diese kleine Carla, sie war damals 4 oder nicht ganz 4, kommt mich besuchen im Spital und verabschiedet sich wieder und geht hinaus. Und ich musste eine gewisse Therapie machen, wo ich ein spezielles Gasgemisch einatmen musste. Und ich musste dazu eine rote Maske anziehen, eine Atemmaske. Und ich habe das sogleich gemacht. Und dann kommt Carla zurück ins Zimmer, weil sie etwas vergessen hatte und sieht ihren Vater mit dieser Maske und ist dermaßen erschrocken und ist, diese Maske war orange-rot und ist schreiend hinausgerannt und wollte von diesem Moment an ihren Vater nicht mehr sehen. Später war ich dann zur Erholung in einem Erholungsheim in Braunwald. Und dort ist sie mich dann besuchen gekommen, aber das war dann ein zusätzlicher Schmerz, dieses Mädchen für Monate nicht zu sehen.
Ja, wow. Und dann, woher hast du die Kraft genommen? Also du hat dir, die Ärztin hat dir gesagt, alles umstellen, Herr Roth.
Ja, und ich habe sofort gedacht, ich habe mich mein ganzes Leben lang leidenschaftlich mit Geometrie beschäftigt. Das war meine große Liebe, meine große Leidenschaft. Und ich habe gesagt, das mache ich jetzt zu meinem Beruf. Aber wie soll das geschehen, wenn du eine Familie hast? Wie ernährst du dich?
Mhm.
Glücklicherweise hatte ich immer eine Anstellung an der Schule, an der ZHDK, mit einem kleinen Pensum, aber mindestens so, dass ein bisschen Geld hereinkam jeden Monat. Wir wohnten sehr, sehr preisgünstig in dieser selbstverwalteten Genossenschaft. Das half natürlich auch. Aber wir sind finanziell sind wir wirklich unten durch. Über Jahre. Über Jahre.
Mhm. Und dann?
Und dann?
Also da hast du angefangen zu malen und ich kann mir Geometrie gar nicht vorstellen. Das ist für mich immer mit Linealen verbunden.
Die meisten Leute kennen ja Geometrie nur als lästiges Schulfach und wissen gar nicht, dass Geometrie ein großes Kulturgut ist. Etwas, was im Orient oder in Japan absolute Selbstverständlichkeit ist. Und Geometrie ist eine ganz schöpferische Kraft, wenn man versteht, daraus etwas zu entwickeln. Ich bin dann viel später im Iran gereist und habe diese unwahrscheinlichen Pattern gesehen an diesen Moscheen, also umwerfend schön. Ich habe immer bewundert Architekten, die in ihren Projekten Geometrie und Raum verbinden können. Mhm. Das hat mich auch angesprochen in den eigenen Projekten.
Okay.
Nein, Geometrie ist sehr, sehr viel mehr als ein Schulfach.
Ja, und wo hast du denn angefangen, das umzusetzen? Eben die Geometrie mit dem Bauen, mit dem Ingenieurwesen.
Ich war 19, ich hatte gerade die Matura gemacht und statt Mathematik zu studieren, bin ich abgehauen nach Genf in ein Architekturbüro und dort habe ich eine Art abgekürzte Bauzeichnerlehre gemacht.
Ah, okay.
Und dort entstand mein Opus 1. Und mein Opus 1 war eine witzige Geschichte, nämlich damals waren gerade Betonformscheine en vogue und überall wurde gepflastert, was das Zeug hält. Mhm. Aber diese Steine waren so potthässlich. Und ich habe mir gedacht, ich könnte einen viel raffinierteren Stein entwickeln, habe ein Siebeneck mit einem einspringenden Ecke entwickelt und habe mir vorgestellt, wie man, was für schöne Muster man da legen könnte. Kurz nach diesem Hörsturz gab es die Möglichkeit, sich zu bewerben für eine Ausstellung im Haus Konstruktiv, damals noch im Seefeld. Und ich habe ein Projekt für eine Anamorphose eingegeben mit drei Objekten.
Also Anamorphose heißt?
Anamorphose sind Objekte, die von einem bestimmten Standort aus, von einem Blickpunkt aussehen wie etwas. Mhm. In Tat und Wahrheit aber völlig anders konstruiert sind. Und wenn man von diesem Punkt weggeht, sind es Objekte, die sich seltsam verändern.
Okay.
Und ein solches Projekt habe ich eingegeben. Und zu meinem großen Erstaunen wurde ich gleich angenommen und ich konnte dort meine erste Ausstellung realisieren. Hm. Nur, das hat sehr viel Geld gekostet, statt Geld einzubringen. Und ich hatte dann Glück, dass eine Stiftung diese Arbeit sehr schön fand und mir wenigstens alle materiellen Kosten ersetzt hat. Das war eigentlich ein guter Start, aber nachher ging es ganz, ganz harzig vorwärts und es dauerte eine Weile, bis ich bekannt wurde und eigentlich als wirklich erfolgreiche Aufträge, die kamen erst später. Die kamen als Folge eines Artikels im Tech 21 über meine Liebe zur Geometrie.
Okay, spannend. Also ich kenne von dir das Dach der Fischerstube in Zürich.
Ja,
ja.
Das ist einer meiner Hauptwerke, aber wahrscheinlich mein interessantestes Werk und mein schwierigstes Werk ist die Fassade des Vorarlberg-Museums in Bregenz, die ich für Djokovic Nachbauer machen durfte. Das war eine ganz tolle Aufgabe. Das Konzept für diese Fassade stammte von einem Künstler aus Bozen, von Manfred Alois Meyer. Und er wollte diese riesige Fassade, die fast keine Fenster hatte, schmücken mit Tausenden von Blumen. Mhm. Und seine Blumen waren nicht gewöhnliche Blumen, sondern waren Abdrücke von Böden von PET-Flaschen.
Ah, okay.
Und zwar hat er gesagt, ich möchte das billigste Gefäß des 21. Jahrhunderts, ein Ding, das man einfach missachtet und fortschmeißt, schaut doch her, das ist ja eine wunderbare Blume.
Ja.
Und die möchte ich abformen an dieser Fassade.
Okay.
Aber dann war das Problem, das waren mehr als 16.000 Stück und wie sind die überhaupt angeordnet? Und dann hatte ich den Auftrag, eine Punkteordnung zu erstellen. Und es war eine Punkteordnung des 21. Jahrhunderts, also nicht mehr ein simples, repetitives Müsterli, sondern eine ganz hochkomplexe Geschichte. Es war die schwierigste Aufgabe meines Lebens und ich bin beinahe dran gescheitert. Heute bin ich wahnsinnig stolz auf dieses Werk.
Du hast mir mal erklärt, was diese Formen sind, die sich nie repetieren. Ich habe es eigentlich nicht verstanden, aber ich sehe es. Oder es ist etwas ganz Schwieriges, das kann nicht jeder einfach so verstehen. Wie nennt man so ein Muster?
Also, wer mein Buch, das jetzt gerade rausgekommen ist, bei Scheidegger und Spies, Die Liebe zur Geometrie, konsultiert, der findet dort drei Typen von Mustern beschrieben. A, das sind die gewöhnlichen periodischen Muster, die wir kennen von allen Stoffen. Die haben einen Rapport, der sich durch Verschieben repetiert. B sind es aperiodische Muster. Die haben eine sonderbare Eigenschaft. Die breiten sich systematisch aus bis in die Unendlichkeit ohne Repetition. Das heißt, lokal werden die Teile dauernd repetiert, aber als Ganzes lässt sich dieses Muster nie mit sich selbst zur Deckung bringen. Und C finden Sie in diesem Buch ein drittes Kategoriemuster, und das ist meine eigene Kreation. Das sind sogenannte quasi-chaotische Muster. Und die sind völlig anders. Die sind auf den ersten Blick, wie man gut auf Schweizerdeutsch sagen würde, es rüsi-müsi. Ein totales Durcheinander. Man sieht überhaupt keine Ordnung. Sie bestehen aber nur aus ganz wenigen Elementen. Und es ist ein großes Rätsel, wie diese Muster entstehen. Ich kann etwas hinzufügen. Es gibt eine ganz starke Ordnung im Hintergrund dieser Muster, die man aber nicht sieht. Das ist der Trick. Und ich hatte 2001 den Auftrag von Herzog Dömeron, für sie ein solches Muster zu entwickeln, für einen kleinen Hotelturm in Manhattan. Leider wurde dieses Projekt dann nicht realisiert. Ich wäre stolz, wenn das jetzt in Manhattan stehen würde.
Also du hast mit fast 60 eigentlich dieses neue Thema entwickelt.
Ja, das war durch einen Zufall bin ich überhaupt zu dieser Anfrage von Herzog und Dömeron gekommen. Und mein ganzes Leben ist geprägt von unglaublichen Zufällen.
Meinst du, ist es ein Zufall?
Ja, das ist genau die Frage. Im Buch gibt es einen Artikel von Andreas Djokovic von Bregenz mit dem Titel Zufall oder nicht?
Ja, okay.
Und dort beschreibt er gerade, auf welche abenteuerliche Weise er zu mir gekommen ist. Und ich war damals für diese Aufgabe in Bregenz genau die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Wow, schön, ja.
Und das ist mir öfters passiert.
Mhm, mhm. Aber dafür muss man sich ja auch einlassen mit der Umwelt, oder?
Natürlich. Natürlich muss man offen sein für Neues. Und was für mich, meine Arbeit, die ich da mache, die gibt mir unglaublich viel Befriedigung. Ich bin jetzt bald 80 und ich gehe tagtäglich ins Atelier nach Zürich und ich freue mich, neue Dinge anzupacken. Und das Interessante ist, dass es im Bereich der Geometrie noch ganz, ganz viele ungelöste Probleme gibt. Und zum Beispiel, also ein Teil meiner Arbeit ist nicht angewandte Geometrie, sondern ist reine mathematische Forschung. Ja. Und eine meiner Heureka-Erlebnisse war 2007, als ich Polyeder entdeckte, die reguläre Siebenecke an ihrer Oberfläche haben, 16 Stück. Und als ich das an einem Kongress an der ETH zeigte, wurde der ganze Saal unruhig und ich hatte den ganzen Saal gegen mich und jeder Mal hat gedacht, der spinnt, nein, um Himmels Willen, das gibt's doch nicht. Und ich konnte zum guten Glück das Publikum gerade beruhigen, indem ich einen ganz, ganz simplen Beweis liefern konnte, dass das mathematisch korrekt ist.
Wow.
Und jetzt an der Buchvernissage habe ich genau diese Geschichte wieder erzählt. Das war dann eine Riesenbefriedigung, das gefunden zu haben.
Ja. Also es ist eine unglaubliche Geschichte, wie man von einem Tiefpunkt dranbleiben kann an dem, was einen wirklich interessiert, oder? Das Herzblut, oder?
Genau.
Ja, und dann wieder aufsteht und nicht nur dort, wo man gewesen ist, sondern weit darüber hinaus, oder?
Ja, damals, als ich diesen Hörsturz hatte, war das nicht mein einziges Problem. Ich hatte ganz viele weitere Baustellen, eine Ehe, die in der Krise war, die dann später zu einer Scheidung geführt hat. Und dann fand ich eine Partnerin und die hat von Anfang an meine Leidenschaft für diese Geometrie nicht nur akzeptiert, sondern absolut gefördert. Das war eine riesige Unterstützung, die ich über Jahre bekommen habe. Sie hat gesagt, ich verstehe zwar nichts von deiner Geometrie, aber ich verstehe, dass das für dich ganz, ganz wichtig ist. Und ich möchte dir Raum schaffen, dass du das realisieren kannst.
Also hast du eine Muse gefunden oder sie hat deine Muse gefunden?
Ja, wir haben uns gefunden. Und und ich spürte innerlich, es geht aufwärts. Ja. Immer, eigentlich jedes Jahr. Mit der Zeit auch ein bisschen kommerziell. Ich habe dann erste Aufträge erhalten von Architekturbüros, für sie schwierige Aufgaben zu lösen. Dann wurden diese Arbeiten publiziert, dann hat sich's rumgesprochen. Bis zu einer Situation, wo dann ein größerer Artikel über mein Werk kam im Tech 21. Und dann kamen so viele Anfragen, dass ich gar antworten musste, ich bin ein Einmannbüro, ich kann diese Arbeit nicht annehmen, höchstens eine pro Jahr. Ich war dann ein Rosinchenpicker und habe die allerschönsten Aufträge herausgepickt. Es kamen Aufträge von der Stadt Zürich, es kamen Aufträge von, ein wunderschöner Auftrag war die Gestaltung der Treppenaufgänge auf die neue Hartbrücke. Das waren 5 Treppen, die ich in Gemeinschaftsarbeit mit einem tollen Ingenieur und einem sehr guten Architekturbüro machen konnte. Das war großartig, wenn man solche Partner findet.
Klar.
Ich habe immer gesagt, Wir haben diese Treppen am Escherwiesplatz und der Hartbrücke haben wir im Trio gemacht. Mhm. Und damit ein Trio gut funktioniert, müssen wir alle gute Musiker sein. Das ist mal die erste Voraussetzung. Mhm. Mhm. Die zweite Voraussetzung ist, sie müssen sich mögen.
Ja.
Und dann muss man aufeinander hören. Man muss das miteinander machen. Mhm. Und mir schien, wir hätten da eine ganz tolle Konstellation gefunden und haben diese super eleganten Treppen da gemacht, die so schwerelos da hinaufgehen. In Wirklichkeit ist es statisch eine ziemliche Kraftakt, aber das sieht man nicht. Wir haben das ganz elegant lösen können. Mhm.
Und interessanterweise, du hast mir das mal gezeigt und ich bin da hochgegangen und man hat das Gefühl von Weite, wenn man diese Treppen hochgeht. Normalerweise am Bahnhof hat man immer so ein bisschen Angst, oder? Und ja. Hier hat man einfach das Gefühl, ah, ich gehe wie eine Prinzessin.
Genau.
Diesen Aufgang, oder? Das ja. ist das.
Und es gab ja schon früher Treppenaufgänge auf diese, zu diesen Busstationen auf der Brücke. Und die waren eine absolute Katastrophe, eng, klaustrophob. Und man musste, es war eine Zumutung, dort hinaufzugehen.
Ja, ja.
Und dann haben wir zu dritt beschlossen, nein, jetzt machen wir exakt das Gegenteil. Eine Treppe, die royal hinaufgeht.
Ja.
Eine Treppe, die man gern begeht. Und dann sieht man, was gute Architekten machen können. Die Architekten, die spielten eigentlich die erste Geige in diesem Trio. Mhm. Und die waren dabei von der ersten Idee bis zur Ausführung. Und sie haben das Ganze von wirklich von A bis Z bewältigt. Also dazu gehört ein simples Ding, dass man einen schönen Handlauf macht.
Mhm.
Ein Handlauf, den man gerne in die Hand nimmt. Ich habe dafür gesorgt, dass die Treppe gut begehbar ist, dass man ganz locker da hinaufgeht.
Mhm. Mhm.
Das ist eine Geometrieaufgabe.
Schön, ja.
Es war ein ganz, ganz gutes Erlebnis.
Jetzt vielleicht noch zurück. Du weißt, mein Podcast richtet sich ja in Zeiten, wo es nicht so ganz einfach ist für uns alle, an Leute, um etwas Mut zu machen, um Hoffnung zu schöpfen. Da würde mich interessieren, der heutige Urs, der hier an der Sonne über den Dächern vom Winterthur sitzt, fast 80, was würdest du dem 46-Jährigen sagen?
Das ist eine gute Frage.
Also vor dem Zusammenbruch noch?
Vor dem Zusammenbruch.
Wo er mit dem Hamsterrad sich gedreht hat.
Ja. Hör auf dein Inneres. Genau das habe ich nicht gemacht. Eigentlich war mir schon längst klar, dass meine Bestimmung ist diese gestalterische Geometrie. Das ist eigentlich meine Bestimmung. Aber ich habe nicht darauf gehört und habe geglaubt, das war die Illusion. Ich habe geglaubt, in diesem Architekturbüro, ohne mich würde nichts funktionieren. Ich muss Tag und Nacht arbeiten. Und plötzlich war ich 3 Monate weg vom Fenster. Und was ist geschehen? Diese Siedlung wurde fertig. Ohne mich, ohne Schau. Da sind andere Leute eingesprungen. Ich ging dann später zur Einweihung. Ich hatte meine Rolle in diesem Architekturbüro, in meinem eigenen Architektur, völlig falsch eingeschätzt.
Mhm.
Und das ist eine Form von Betriebsblindheit.
Mhm.
Es war eigentlich nur dumm, so zu arbeiten. Aber
okay.
das merkt man natürlich erst im Nachhinein.
Genau. Und viele Leute arbeiten heute ja so, man versucht Geld zu machen für die Familie, man ist dran, die Kinder, der Stress. Eben. Und du meinst, noch zusätzlich zu all dem muss man sich selber finden. Wie geht denn das?
Ja, das stimmt. Also rückblickend gesehen ist natürlich die Situation mit einer jungen Familie und Beruf und es ist schon anstrengend mit Kindern. Man schläft schlecht. In der Nacht muss man aufstehen und ein Kind trösten. Dann ist man die berufliche Anspannung, finanzielle Anspannung, die Anforderungen sind im Leben nie so verrückt konzentriert wie in dieser frühen Familienphase. Mhm. Und jetzt, viele Jahre später, kann ich ganz locker das Leben. Das ist eine gewaltige Verbesserung. Mhm.
Eben, und du würdest jetzt dem jungen Urs oder anderen Menschen in dem Prozess sagen, finde dich selbst. Wie geht das?
Ja, und man muss sehen, dass wenn man diesen eigenen Weg geht, und ich habe das auch meinen Töchtern, ich habe 3 Töchter, immer empfohlen, sucht wirklich euren eigenen Weg, den ihr innerlich spürt. Das hat natürlich gewisse Folgen, zum Beispiel, dass man vielleicht finanziell, wie in unserem Fall, ganz, ganz tief unten durch muss. Mhm. Aber es hat sich im Rückblick, diese Entbehrungen haben sich gelohnt. Und wir haben etwas Interessantes gelernt. Wir haben zum Beispiel in der Familie gelernt, mit ganz, ganz wenig Geld auszukommen. Mhm. Und wir haben uns Ferien geleistet mit unseren Kindern. Zum Beispiel in einem Atelier eines Freundes in Italien, wo wir 70 Franken in der Woche zahlen mussten. Und wir haben selbst gekocht und wir hatten es lustig und wir haben ganz, ganz einfach gelebt.
Also keine Angst haben vor dem sich selber entdecken.
Überhaupt nicht. Ja,
es hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt, ja. Und ich glaube, ich sehe Leute, die unglaublich viel Geld haben und unglaublich viel Ware sich angeschafft haben in diesem Geld und die unglaublichsten Reisen machen. Und ich zweifle dran, ob das wirklich so glücklich macht. Mhm. Also meine allergrößten Glücksgefühle, die ich erlebe ich eigentlich oft in der Arbeit, manchmal mit ganz kleinen Dingen, wo ich eine kleine Entdeckung mache und ich mache einen Juchzer.
Schön.
Wenn ich wieder, aha, so ist das.
Ja.
Und jetzt mache ich wunderbare Entdeckungen zusammen mit meinem jüngsten Enkel, der ist bald 6.
Und ich gerade sagen, ja.
Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, dieser Bub. Und ich freue mich, wie der sich entwickelt und mit ihm zusammen einen Turm bauen, ist ein Riesenvergnügen.
Ja.
Und ich erlebe nun dieses Kind viel entspannter als meine eigenen Kinder, weil am Montagabend gehe ich ganz locker, erfreut nach Hause. Ich habe keine Erziehungsverantwortung
Klar,
für ihn.
Ja.
Ich kann ihn einfach den Eltern zurücklassen und gehe schmunzelnd heim.
Also, danke vielmals für das Gespräch, Urs Roth. Merci.
Gern geschehen.
Die Musik zu diesem Podcast sind Aufnahmen von meinen Freunden Asel Abilzeitova, Klavier, und Sergio Marin, Violin. Sie spielen in den letzten Monaten in verschiedenen Kirchen in der Schweiz unter dem Titel Requiem ohne Worte, eine Messe in Tönen. Zum Schluss möchte ich dich einladen, einen Moment Zeit zu nehmen und folgende Fragen in den Kommentar zu beantworten. In welchen Momenten hast du das Gefühl, ganz du selbst zu sein, nicht nur zu funktionieren?
Und wie sähe dein Alltag aus, wenn du öfters aus diesem inneren Ort heraus entscheiden würdest, statt von der Pflicht und der Gewohnheit?
Das war Traces of Light, ein Podcast von Elsbeth Horbarty, die auf der Suche nach Menschen und Gemeinschaften ist, die in diesen schwierigen Zeiten Mut machen.